die sich in ihrem Thema besonders hervortun, weil sie eifriger sind als andere. Ob in der Wirtschaft, ja, ihr könnt euch vorstellen, dass dieser junge Unternehmensgründer, der an so einer neuen Idee arbeitet und er lässt sich durch keine Rückschläge davon irgendwie beirren, sondern er treibt seinen Weg eifrig voran und irgendwann kommt er dann zu diesem ganz neuen Produkt oder einem ganz neuen Konzept, Waren zu verkaufen, und es ist eine Revolution in diesem Bereich. Man schaut zurück und denkt, Mensch, was für ein eifriger Mann das ist. Oder der Politiker, bei dem man merkt, er hat ganz klare Überzeugungen und will mit seinem Wirken einen echten Unterschied machen. Es geht ihm nicht einfach nur um ein großes Gehalt oder ein bisschen Einfluss, sondern er hat so eine Idee und er ist davon überzeugt. Er will das ganze Land in eine konkrete Richtung führen. Und man sieht, er ist aktiv, er formuliert Gesetzesentwürfe, er versucht, die Gesellschaft mitzuziehen, von seiner Idee zu begeistern. Er ist mit Eifer dabei. Nicht zuletzt ist Eifer eine fast unverzichtbare Eigenschaft von Leistungssportlern. Alles wird dem nächsten Sieg, dem nächsten Wettkampf, dem nächsten großen Ziel untergeordnet. Selbst im Urlaub gibt es extra Essenspläne und Trainingspläne und alles muss ausgerichtet sein, dass er möglichst fit ist, möglichst stark. Selbst wenn sie umziehen müssen, die Familie muss mitziehen, alles wird dem untergeordnet. In allen Bereichen finden wir diese Leute, die sich hervorheben, weil sie eifrig sind. Und das bedeutet nicht nur fleißig zu sein, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft nach etwas zu streben. Diese Leute, sie haben dieses eine große Thema in ihrem Leben. Und man spürt ihnen ab, es geht ihnen um mehr als bloß den nächsten Monatslohn. Sie haben eine Mission, sagt man dann. Ja, sie werden von etwas angetrieben und haben solch eine Leidenschaft dabei. Sie sind völlig hingegeben und steuern mit Überzeugung auf ein Ziel hin. Und das übt auf uns Menschen eine natürliche Faszination aus. Diese Leute, sie können uns motivieren und mitreißen und anstecken. Ja, sie können auch bei anderen eine Leidenschaft entfachen. Ja, das ist einfach nicht nur dieses 0815, nicht dieses Normale. Man merkt irgendwie, sie werden von etwas angetrieben. Da ist eine andere Energie dahinter. Da ist eine Leidenschaft. Und man sieht, oh, das ist was Gutes. Das will ich auch in meinem Leben. Hier kann ich mir vielleicht etwas abschauen. Das griechische Wort für Eifer bedeutet so viel wie Hitze oder heiß sein. So wie ein Feuer, das brennt und Wärme und Licht erzeugt. Natürlich gibt es Eifer auch im Bereich der Religion, des Glaubens. Nun ist Eifer im Glauben eine gute oder eine schlechte Sache? Ist Eifer im Glauben erstrebenswert oder doch eher gefährlich und zu meiden? Nun, die klare Antwort der Bibel ist, beides. Beides. Ob der Eifer eines Menschen gut oder schlecht ist, hängt nicht von der Größe oder von der Intensität des Eifers ab. Also die Antwort der Bibel ist nicht, ja, ein bisschen Eifer ist okay, es darf nur nicht zu viel werden. Sondern was entscheidend ist, ob der Eifer im Glauben gut oder schlecht ist, ist die Motivation und das Ziel der Sache, wofür jemand eifert. In unserem Predigtext heute Morgen ruft der Apostel auf, nicht bloß auf den Eifer zu schauen, sondern den Eifer zu prüfen oder auch zu unterscheiden. Denn die falschen Lehrer in Galatien, sie waren sehr eifrig. Und das war faszinierend. Das war motivierend. Sie lockten damit die neu bekehrten Christen zu ihren gesetzlichen Überzeugungen. Sie machten so einen mächtigen Eindruck, weil sie nicht nur so viel taten, sondern alles, was sie machten, machten sie mit solch einer Hingabe, mit solch einer Leidenschaft, mit solch einer Energie, mit solch einer Kraft, dass es sehr verlockend war zu denken, hier muss Gott wirken. Das, was die in der Lage sind zu tun, das ist so außergewöhnlich, das ist so mitreißend, das ist so motivierend, so verlockend. Und Paulus sagt, nun schaut nicht nur auf den Eifer. Nachdem wir also letzte Woche über gesetzliche Verachtung gesprochen haben, also was diese gesetzliche Gesinnung für eine Herzenshaltung bei den Galatern verursacht hat, wollen wir uns heute das Thema gesetzlicher Eifer anschauen. Dazu lesen wir in Galater 4 die Verse 16 bis 20. Galater 4 ab Vers 16. Hier schreibt der Apostel Paulus: Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch, nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber allezeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch in Zweifel. Erstens, eifern im Schlechten. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Die Situation von Paulus ist ziemlich deutlich. In der Provinz Galatien hat er das Evangelium gepredigt, die Gemeinden aufgerichtet. Und zu der Zeit, da liebten sie ihn. Die Galater, sie waren so glücklich, dass Paulus sich aufgemacht hat, trotz aller Hindernisse, trotz aller Schwachheit und Schmerzen. Aber nun haben die falschen Brüder es geschafft, sie so sehr von Paulus abzubringen und von ihm und von seiner Lehre zu trennen, dass er fragt, wie kann es eigentlich sein, dass ich euch jetzt euer Feind geworden bin? Wie konnte das passieren? Nun, Paulus durchschaut die Situation ganz klar. Sie eifern um euch nicht gut. Nachdem Paulus und Barnabas aus Galatien weitergezogen sind, sind die Christen dort in aller Schlichtheit ihrem Glauben an Jesus Christus nachgegangen. Aber nach einigen Monaten kam eine Gruppe von Männern aus Jerusalem wahrscheinlich. Und sie sagten auch, dass sie an Jesus glauben und waren ganz interessiert zu hören, was die Galater von Paulus gehört hatten. Aber dann wandten sie viel Zeit und Mühe auf, gingen mit ihnen durch die Passagen aus den Büchern Mose, erklärten ihnen, wie wichtig die Beschneidung ist und was für Speisen Gott als rein erklärt hat und was er als unrein erklärt hat und wie wichtig der Bund Mose ist. Und sie erklärten ihnen alles mit großer Geduld, mit großer Mühe. Und sie waren so leidenschaftlich und eifrig bemüht um die Galater, dass diese sich ganz wichtig und wertvoll fühlten. Ach, wir haben ja ganz vieles noch gar nicht gewusst. Und jetzt verstehen wir so viel mehr. Die Leute umwarben die Galater förmlich. Ja, man merkte, es war ihnen wirklich ein großes Anliegen, die Galater davon zu überzeugen, wie sie besser vor Gott stehen können. Aber Paulus sagt, ihr Eifern um euch ist nicht gut. Sie haben dieses brennende Verlangen. Sie wenden so viel Kraft und so viel Mühe auf. Sie verbringen so viel Zeit mit euch, erklären euch ganz aufwendig ihre Sicht. Aber es ist nicht gut. Warum? Dieses ganze eifrige Bemühen hat einen Zweck. Sie wollen, dass die Galater letztendlich ihren ganzen Eifer aufbringen, um diesen neuen Lehrern nachzugehen. Und um das zu erreichen, müssen sie erst einmal die Verbindung zu Paulus und zu seiner Lehre der freien Gnade, diese Verbindung kappen. Sie wollen euch ausschließen, sagt Paulus. Und deswegen bringen sie so viel Energie auf, weil sie wollen, dass ihr mit ganzem Eifer, mit ganzer Leidenschaft euch nur um sie kümmert, ihnen nachgeht, von ihnen all den Segen erwartet. Natürlich kamen diese Unruhestifter nicht nach Galatien und sagten, hey, wir wollen, dass ihr nicht mehr Paulus folgt, sondern uns, wir wollen eure Nummer eins sein, den Paulus, den mögen wir nämlich nicht. Ja, so kamen sie nicht an. Nein, wahrscheinlich dachten sie das noch nicht mal für sich. Sondern sie sagten so etwas wie, wir wollen den Ruhm Gottes aufrichten. Gott soll in Galatien herrschen. Darum ist sein Gesetz so wichtig. Wenn ihr wirklich Gott folgen wollt, dann verunehrt ihr ihn, wenn ihr euch nicht an das Gesetz haltet. Das Gesetz ist der Wille Gottes und es ist unser Auftrag, dieses Gesetz wieder hochzuhalten. Und durch diese Lehre von Paulus, durch seine Form des Evangeliums, wird doch irgendwie der Ruhm Gottes beschmutzt. Denn nur wer das Gesetz ernsthaft achtet und befolgt, kann wirklich gesegnet werden. Wir meinen es gut mit euch. Wir müssen euch noch so viel beibringen. Hört auf uns. Wie kommt Paulus nun darauf zu sagen, ihnen geht es um sich selbst? Sie wollen von euch bewundert werden und Einfluss und Autorität über euch haben. Wieso kann er diese Situation so klar durchschauen? Weil er selbst einst in dieser Position war. Er gehörte genau zu solchen, die so dachten. Er sagt es selbst in Galater 1, Vers 13, da schreibt er, denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinden Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Ein Eiferer. Nun, Paulus dachte auch, er ist hier im Auftrag Gottes unterwegs. Dass all das, was er es tut, um die Ehre Gottes aufzurichten. Und deswegen verfolgt er die Gemeinde. Aber er weiß, nee, da war eigentlich dieses Motiv im Herzen. Sagen, oh, diese Christen, die sich abspalten von den Gesetzeslehrern in Jerusalem. Die plötzlich eine andere Lehre haben, wo wir plötzlich nicht mehr die Autorität, nicht mehr den Einfluss haben. Oh, das gefällt uns nicht. Ja, Paulus war ein Eiferer für das Gesetz, aber in seinem Herzen war er voller Stolz und Selbstgerechtigkeit. Er hasste die Christen, weil sie sich von dem Einfluss der Pharisäer abkapselten. Und er war doch gerade der so eine große Karriere machte unter den Pharisäern. Und sein Eifer für das Gesetz wurde genährt von einem heißen Ehrgeiz und entfachte einen brennenden Hass gegen alle, die seinen Einfluss oder seinen Ruhm verringern. Und deswegen sieht er auf die Situation in Galatien und sagt, ich weiß genau, was da vorgeht. Ich war genauso. Das war auch in meinem Herzen. Dieser Eifer, mit dem sie die Galater umwerben, mit denen sie um sie eifern, den kenne ich genau. Sie wollen euch ausschließen. Warum? Reden sie so schlecht von Paulus und warum verdrehen sie seine Lehre, so als würde er Christus zu einem Diener der Sünde machen? Warum? Sie sagen, wir eifern für den Herrn und wir wollen euch Galater helfen. Aber Paulus schaut hinter die Kulisse und er sagt, ihr Eifern ist nicht gut. Sie eifern um euch nicht gut. Letztendlich geht es ihnen darum, euch von eurer Freude und Glückseligkeit in Christus zu trennen und euch abhängig zu machen von ihrer Gesetzeslehre und von ihrem Vorbild und von dem, was sie für gut und richtig erklären. Und sie trennen die Galater von Paulus als dem Prediger dieses Evangeliums. Und das tun sie nicht aus Liebe und Sorge, wie sie es vorgeben und wie sie es vielleicht sogar sich selbst einreden, sondern weil sie möchten, dass die Galater zu ihnen aufschauen und sie als die Vorbilder sehen und sie als die Werkzeuge Gottes preisen, damit ihr um sie eifert, sagt Paulus. Das ist ihr wahres Anliegen. Sie tun so viel, sie bringen so viel Leidenschaft hinein und man denkt, oh, die müssen wirklich die Menschen lieben und sie müssen Gott über alles lieben. Aber eigentlich lieben sie sich selbst. Warum? Sie bringen so viel, sie investieren so viel, weil sie sich daraus Menschenehre versprechen. Dass die Menschen sagen, oh, wow, was die Leute fähig sind zu tun. Schaut mal ihre Disziplin an und ihre Willenskraft und ihr Durchhaltevermögen. Und schaut mal, wie wenig sie schlafen und wie diszipliniert sie essen und was für viele geistliche Übungen sie machen. Und das ist so viel höher, als ich es mir je vorgestellt hätte, dass jemand den Glauben so ausüben kann. Die Galater sollen sie sehen und sagen, nun, die sind wirklich heilig. Seht nur, wie eifrig sie für Gott arbeiten, wie viel sie die Bibel lesen, wie lange sie beten, wie große Missionsreisen sie unternehmen, wie viel Geld sie spenden, auf was sie alles verzichten. Schaut ihre Disziplin, schaut ihre Heiligkeit. Sie verzehnten sogar ihr Essen. Und fasten mehr, als es im Gesetz geboten ist. Und sie meiden alles, was nur irgendwie sie unrein machen könnte. Die müssen so richtig von Gott geliebt sein. Könnt ihr euch vorstellen, dass solche Leute faszinierend und auch in einer Weise motivierend sind? Sie geben den Eindruck von echter Hingabe. Und was die zu leisten imstande sind, ist so atemberaubend, dass du denkst, da muss ich noch ganz schön viel an mir arbeiten, bis ich auf das Level komme. Und sie haben solch eine Energie dabei, solch eine Leidenschaft, so einen Eifer. Sie sind so eifrig. Dabei erkennt Paulus ja, dass das wirkt alles ganz prächtig. Und ihr Eifer wirkt so selbstlos. Dabei ist er gefüllt mit Stolz und Ruhmsucht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir Menschen sind in der Lage, großen Eifer für etwas aufzubringen. Für ein schlechtes Ziel. Für Selbstsucht, für Stolz, für Ehrsucht. Aber wir können es sogar verpacken. Wir können es verkleiden, als wären wir ganz selbstlos und es ginge uns um den Herrn. Ja, mit einer Eifersucht handeln diese Lehrer. Und niemand anderes soll Einfluss auf die Galater haben. Sie schließen sie von Paulus und von der Lehre der freien Gnade aus, damit sie als die Heilsbringer glänzen können. Wenn die Galater irgendwelche Fragen haben, wie sie leben sollen, was sie denken sollen, wie sie die Bibel verstehen sollen, dann sollen sie zu ihnen kommen und nicht zu Paulus. Sie verachten Paulus. Sie reden schlecht über ihn. Sie verleumden seine Botschaft. Sie verursachen Feindschaft zwischen Christen, zwischen den Gemeinden. Sie wollen spalten zwischen den Aposteln in Jerusalem und Paulus und seiner Lehre. Sie wollen trennen zwischen Paulus und seinen Mitarbeitern und den Gemeinden, die er gegründet hat. Ja, es gibt ein Eifern. Das ist im Schlechten. Es gefällt Gott nicht und es bringt großen Schaden im Volk Gottes. Gerade, weil es so mitreißend ist. Gerade, weil es in manchen Punkten so vorbildlich scheint. Zweitens, Eifern im Guten. Nun, in der Wirtschaft, in der Politik oder im Sport oder in vielen anderen Bereichen, da wird der Eifer gerne als vorbildlich angesehen. Ja, überall hast du so ein bisschen diese Stars, diese Helden, diese Leute, die wirklich einen ganzen Bereich irgendwie auf eine neue Ebene führen. Aber in der Religion hat Eifer in der Gesellschaft fast immer ein negatives Bild. Oh, da ist ein religiöser Eiferer. Da ist jemand, der eifert für Gott. Und wenn du das hörst irgendwo in den Nachrichten, in den Medien, dann denkst du, oh, da wird jetzt davor gewarnt. Das hat ein schlechtes Bild. Und wie wir gesehen haben, nicht grundlos. Das darf uns nicht dazu führen, zu meinen, der Glaube dürfe bloß nicht mit Eifer verbunden werden. Das ist oftmals dann die Haltung, die kommt. Weil es ein schlechtes Eifern gibt, sollte man das Eifern lieber ganz aus dem Glauben, aus der Religion heraushalten. Aber Paulus sagt, nein, es gibt einen guten Eifer. In gewisser Weise sogar einen nötigen Eifer im Christentum, im Glauben an Jesus Christus. Der muss sich entschieden von dem stolzen und verachtenden und gewalttätigen Eifer unterscheiden, vor dem in dieser Welt zu Recht gewarnt wird. Paulus macht in unserem Text es ganz deutlich. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern. Und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Was bedeutet denn, im Guten zu eifern? Eifer bedeutet ja zunächst einmal, eine glühende Leidenschaft zu haben, diese Hitze aufzubringen. Dass nicht irgendwie etwas so kalt und gefühllos getan wird. Einfach so, ach ja, ist mein Auftrag, muss ich halt tun, wie so eine Fließbandarbeit. Sondern Eifer bedeutet, hier ist eine Leidenschaft dabei, eine glühende Hingabe. Das Problem bei religiösem Eifer ist, dass Stolz und Selbstsucht leicht in ein frommes Gewand gehüllt werden kann, wie wir gesagt haben. Doch es gibt einen Eifer, der gut ist. Und zwar, wenn wir wirklich ein Verlangen, eine echte Sehnsucht nach Gott haben und seinem Namen nicht bloß für unsere Zwecke missbrauchen. Wenn es uns wirklich um den Herrn geht. Ein guter Eifer führt zu einer Liebe zu allem Guten, aber eine Abscheu des Bösen. Richtiger Eifer des Glaubens freut sich über das Wirken Gottes und ist bekümmert, wenn Sünder sich von ihm abwenden. Nun, worin unterscheidet sich ein guter Glaubenseifer vom schlechten? Ein wichtiges Merkmal ist das Hauptthema. Der Eifer vieler Menschen macht Nebenthemen oder sogar Meinungen zu einem Hauptthema, wo die ganze Kraft und die ganze Energie und die ganze Aufmerksamkeit hingerichtet wird. Und das ist eine gefährliche Verschiebung. Ein Eifer für Gott zeigt sich in dem Eifer für das Leben und das Herz des Glaubens, nicht für die Hülle oder für das Gewand einzustehen. Das ist der Vorwurf, den Jesus den Pharisäern macht. In Matthäus 23, ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Da bringen sie so viel Eifer rein und schauen, dass sie auch bloß alles irgendwie einen Zehntenteil davon abgeben. Aber das ist vielleicht gar nicht etwas Schlechtes, aber wenn dabei das eigentliche Hauptthema beiseite gelassen wird, dass das Gesetz uns dazu bringen soll, zu einem Verständnis von Recht, aber auch von Barmherzigkeit und Glauben. Dann machen wir aus einem Nebenthema ein Hauptthema und verdrängen damit den Kern, die ganze Substanz des Eigentlichen. Der Eifer mancher Menschen besteht nur aus dieser einen Sache, was eigentlich eine zweifelhafte Auslegung ist oder eine Meinung, wo man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Aber sie machen es zum Hauptthema und bekämpfen und verabscheuen jeden, der in diesem einen Punkt nicht ihrer Überzeugung ist. Gläubiger Eifer muss um Dinge des Glaubens gehen, die den Eifer verdienen. Es muss im Guten sein. Das heißt, um die Dinge, die wirklich gut sind, die Gott wirklich als gut erklärt hat, die den Kern und die Substanz des Evangeliums ausmachen. Dinge, die wirklich wichtig sind, die Gott selbst zum Hauptthema macht. Und wir nicht hier plötzlich etwas verschieben und das, was irgendwo ein Randthema ist, so in die Mitte ziehen und aufblähen, als wäre das die ganze Botschaft. Geht es im Eifer wirklich um Gott? Um sein Heil, das im Evangelium dargelegt wird. Und dafür sollen wir eifern. Dafür sollen wir eine glühende Leidenschaft entwickeln. aber nicht ein Unterthema der christlichen Lehre suchen und es zum Gegenstand all unseres Eifers machen. Ja, das Feuer muss im Kamin bleiben, an seinem Platz, nicht das ganze Haus entzünden. Wir finden bei Paulus das richtige Ziel seines Eifers. Das nennt er hier, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Er will nicht, dass Paulus in ihnen geformt wird, sondern Christus soll in ihnen, in den Galatern, Gestalt gewinnen. Das bedeutet, das Ziel seines eifrigen Bemühens, das Herz seiner ganzen Sehnsucht und Mühe für die Galater ist nicht sein Ruhm, ist nicht sein Triumph, ist nicht, dass er sagen kann, ha, die gehören zu mir, die habe ich bekehrt, das ist das, was ich mir wie ein Orden an meine Jacke kleben kann. Nebenbei, es geht ihnen darum, ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Bei einigen christlichen Diensten habe ich manchmal diese Befürchtung, hier werden lauter kleine Abbilder des berühmten Leiters oder Predigers gezüchtet, anstatt dass wirklich Christus groß gemacht wird. Paulus möchte, dass die Galater so eine enge Gemeinschaft mit Christus haben, dass der Heilige Geist sie immer mehr dem Bild Christi ähnlich macht. Ihr Wille, ihre Erkenntnis, ihre Liebe, ihre ganze Gesinnung Stück für Stück soll geprägt werden nach dem Vorbild Jesu. Sein Eifer gegen die Gesetzlichkeit ist diese Sorge, dass die Galater durch eine falsche Rolle, durch ein falsches Verständnis, durch eine falsche Aufmerksamkeit des Gesetzes von Christus getrennt werden. Dabei ist seine Sehnsucht, dass sie so mit Christus verbunden werden, dass man merkt, sie werden Christus immer ähnlicher. Sie haben eine Gemeinschaft, eine Nähe zu Christus, die sie verwandelt. Dein ganzes Streben ist das Heil in Christus, das Evangelium der Gnade, die Annahme vor Gott durch Jesu Tod und Auferstehung. Das ist das Ziel deines Eifers. Ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. In 1. Korinther 11, Vers 2 schreibt Paulus in ganz ähnlichen Worten an die Korinther. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Und was ist denn der Eifer Gottes? Worum eifert denn Gott? Wo Paulus sagen kann, ich eifere nach dem, wonach auch Gott eifert. Mit dem Eifer, den Gott darreicht. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das ist der Eifer Gottes. Das ist Eifern im Guten. Ich möchte euch mit Christus verbinden. Ich möchte, dass ihr Gemeinschaft mit Christus habt. So wie eine Jungfrau, die vorbereitet wird zur Ehe mit dem Bräutigam. Nun ist die Hauptsache eine gute. Ist das, wofür wir eifern, das, was auch der Eifer, dem Eifer Gottes ausmacht und entspricht. Außerdem ist guter, christlicher Eifer beständig, nicht nur situationsgebunden. Paulus schreibt, gut ist aber alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Kennt ihr solche Mitarbeiter, die immer, sobald der Chef da ist, wie die fleißigsten Angestellten arbeiten und sobald der Boss außer Haus ist, dann bewegen die keinen Finger mehr. Ja, sie können so, für einen Moment können sie so ganz eifrig sein und man merkt, na, es geht ihnen hier nicht um die Arbeit so wirklich. Sie wollen nur von dem Chef gut angesehen sein. Es geht ihnen nicht um die Sache selbst. Oder die Sache, um die jemand eifert, sie wechselt alle paar Wochen. Ja, je nachdem, was gerade populär ist, was gerade ein Thema ist in den Medien oder so, oh, plötzlich ist das ganz große Thema auch für Sie und Sie eifern darum. Da gibt es Christen, die eifern für jeden neuen gesellschaftlichen Trend und machen es zum großen Thema und ja, man weiß schon, okay, in 2 Wochen ist es wieder was anderes. Aber wenn es wirklich um Gott geht und um sein Evangelium, dann ist der Eifer auch anhaltend. Nicht wie ein Meteor, der einmal groß aufleuchtet und dann schnell wieder vergeht. Sondern christlicher Eifer ist ein Eifer im Guten, für das Gute und darum ein beständiger. Es geht uns um die Sache. Und dann muss guter christlicher Eifer verbunden sein mit einer guten Herzenshaltung. Ein Eifer im Guten ist auch im Rahmen einer guten Herzenshaltung und eines guten Verhaltens. Ein englischer Philosoph und Theologe aus dem 17. Jahrhundert, er sagte einmal treffend: Hüten wir uns davor, dass wir manchmal jenen Eifer für Gott und sein Evangelium nennen, der nichts anderes ist als unsere eigene turbulente und stürmische Leidenschaft. Wahrer Eifer ist eine süße, himmlische und sanfte Flamme, die uns für Gott tätig werden lässt. Aber immer innerhalb des Bereiches der Liebe. Sie ruft niemals nach Feuer vom Himmel, um diejenigen zu verzehren, die in ihren Auffassungen ein wenig von uns abweichen. Hier spielt er diese Szene an, wo Jakobus und Johannes im Zorn fragen, ob sie nicht ein Feuergericht vom Himmel beten sollen, weil die Samaritaner Jesus und seine Jünger nicht aufgenommen haben. Und dann heißt es in Lukas 9, Vers 55 von Jesus: Er wandte sich aber um und schalt sie. Das heißt, er tadelte sie, er beschimpfte sie. Das ist nicht der Eifer, der dem Herrn gefällt. Das ist nicht der Eifer, der im Guten ist. Oh, sie unterstützen uns nicht? Komm, wir beten, dass Gott sie vernichtet. Selbst als Jesus die Tische der Händler im Eifer für das Haus des Herrn umwarf, war es aus Liebe, aus Nächstenliebe. Denn er zitiert in Markus 11: Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Die Heiden, die Gott anbeten wollten, sie wurden gehindert durch diesen Marktplatz, der auf den Vorhof der Heiden aufgerichtet wurde. Und der Eifer Jesu ist verbunden mit einer Liebe. Ich möchte, dass selbst die Heiden, die hier zukommen, Gemeinschaft mit Gott haben können. Wenn dein Eifer von Liebe und Nächstenliebe begleitet ist, kannst du daraus schließen, dass er aufrichtig ist. Wenn er aber so heftig und gierig ist, dass er diese verschlingt und dich zu Grausamkeit oder Unversöhnlichkeit anstachelt, dann schließe daraus, dass dein Eifer kein evangelischer Eifer ist. Paulus beschreibt seinen Eifer in einer fast befremdlichen Weise. Nämlich wie eine Mutter. Wie eine Mutter, die sogar bereit ist, ein zweites Mal für ein Kind die Geburtswehen zu erleiden. Und ich weiß, als Mann kann ich da gar nicht so viel drüber sagen. Aber immerhin habe ich es ein paar Mal live bezeugen können, dass es schmerzhaft ist. Ja, so eine Geburt verlangt viel Eifer. Da ist ganze Emotion und Leidenschaft und Hingabe nötig. Und Paulus erklärt: Als ich zu euch kam, euch das Evangelium gebracht habe, nicht zum Glauben kommt, es war aller Mühe wert, weil ich habe alle Strapazen auf mich genommen, alle Schmerzen erduldet, weil ich doch nur wollte, dass ihr Christus erkennt und Gemeinschaft mit Christus habt. Und jetzt, wo ihr so fasziniert seid von diesem scheinbar so leuchtenden, so strahlenden Helden, habe ich das Gefühl, ich muss wie nochmal durch diese Strapazen durchgehen, damit Christus wirklich in euch Gestalt gewinnt. Damit diese Wiedergeburt bei euch wirklich stattfindet und ihr so mit Christus verbunden seid, dass ihr aus seiner Gnade lebt. Dass ihr wirklich diese Verbindung mit ihm habt, dass ihr nicht eure eigene Gerechtigkeit aufrichtet, sondern ihr sagen könnt: Es ist Christus in mir, die Hoffnung meiner Herrlichkeit. Er nennt die Galater mit diesem zarten Kosewort: meine Kinder. Oder könnte sogar noch genauer übersetzen: meine Kindchen. Das ist sowas wie eine doppelte Verkleinerung. Und Paulus zeigt seinen Eifer zu den Galatern darin, dass er sie nicht schnell abschreibt, sondern aus Liebe sogar bereit ist, persönlich Schmerzen zu erleiden. Er sagt nicht, ja, toll, habe ich alles umsonst gemacht, so zahlt ihr mir zurück, was ich alles investiert habe, ja, ihr müsst euch nie wieder bei mir melden, ich will nichts mehr von euch hören. Nein, er sagt, ich erleide gerade Wiedergeburtswehen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist nach wie vor mein Anliegen. Meine Liebe ist ungetrübt zu euch. Und nicht zuletzt durch die Verleumdungen und emotionalen Angriffe geht es ihnen sehr nahe. Er leidet Schmerzen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Wie schlecht über ihn geredet wird, wie sehr die, die er liebt, sich so von ihm abwenden. Aber vor allem dieses Ringen darum, dass die Wahrheit der Gnade in Christus richtig verstanden wird und sie nicht zu diesem falschen Eifer der Judaisten sich betören lassen. Paulus bewahrt seine Liebe und Herzlichkeit in seinem Eifer. Ein Eifer zum Guten führt niemals zu Bitterkeit, Vorurteilen, Hochmut oder unkontrolliertem Zorn, sondern guter Eifer ist eingefasst von Sanftmut und Demut. Das sehen wir hier sehr schön am Beispiel von Paulus selbst. Der ganze Brief an die Galater zeugt von Paulus großer Leidenschaft für die Galater. Fast in jedem Satz merkt man, wie emotional betroffen er ist. Wie wichtig ihm dieses Thema ist. Wie sehr er um sie ringt. Doch sein Eifer ist von demütiger und sanfter Liebe geführt. Hört einmal, was er den Galatern schreibt. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln. Denn ich bin wegen euch im Zweifel. Oder besser, ich bin ratlos wegen euch. Paulus hat überhaupt keine Freude daran, in einem so heftigen oder aufgebrachten Ton zu sprechen. Er sehnt sich vielmehr, bei den Galatern zu sein und seine Stimmlage ändern zu können. Diese harte Rede ist notwendig, um sie auf das Problem aufmerksam zu machen. Aber er hat keinen Gefallen daran, so heftig gegen diese falschen Lehrer reden zu müssen und auch die Galater manchmal so hart zu ermahnen. Unverständige Galater, wer hat euch verzaubert? Er sehnt sich, bei den Galatern zu sein und ganz anders mit ihnen sprechen zu können. Ein falscher Eifer ist oft begleitet mit einem fanatischen Trieb zur Provokation und zum Geschimpfe. Was dann wiederum mit den vermeintlich wichtigen Anliegen gerechtfertigt wird. Doch Paulus erklärt, ich wünschte wirklich, meinen Ton zu ändern. Ich habe überhaupt keinen Gefallen daran, hier so schreiben zu müssen, so reden zu müssen. Und dann sagt er etwas ganz Bemerkenswertes. Ich bin wegen euch im Zweifel. Und das kann man als Vorwurf verstehen, ja? Ich zweifle, ob ihr überhaupt Christen seid oder sowas. Doch Paulus meint nicht den Stand der Galater, sondern er zweifelt daran, was er noch tun kann. Er zweifelt an seinem eigenen Vermögen. Darum ist es verständlicher, wenn wir übersetzen, ich bin ratlos wegen euch. Oder wörtlich, ich bin weglos. Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich noch gehen kann, um euch zu erreichen. Der große Apostel Paulus, dem so viel Weisheit und Verständnis gegeben wurde von Gott, er ist an diesem Punkt und sagt, wisst ihr was, ich weiß nicht so recht weiter. Ich finde, das ist ein großartiges Zeugnis. Nicht die Ratlosigkeit an sich natürlich, aber dass Paulus den Mut hat zu sagen, ich komme hier an eine Grenze. Über das hinaus, was ich erklärt und gesagt habe, will ich nicht gehen. Aber ich weiß nicht, auf welche Weise ich euch sonst noch erreichen kann. Ein falscher Eifer macht uns leicht übermütig und trägt uns zu einer Härte oder einer Unbesonnenheit, die alle Grenzen überschreitet. Weil wir bloß nicht zurückweichen wollen. Deswegen umso kräftiger voran. Doch Eifer muss mit Demut verbunden sein. Ja, ich habe hier dieses glühende Verlangen. Aber ich weiß, hier gibt es eine Grenze und hier gebe ich zu, ich weiß nicht weiter. Vielleicht komme ich hier nicht weiter. Charles Simeon, er berichtet von zwei Segelschiffen, die gleichzeitig bei der London Bridge auf Grund gelaufen sind. Und die Eigner des einen schickten 100 Pferde und sie banden sie mit Tauen an das Schiff, das gesunken ist, und zogen das Schiff mit Kraft. Und es brach dabei in Stücke. Die Eigner des anderen warteten auf die Flut. Und als noch mehr Wasser kam, brachte es in Auftrieb und sie konnten mit aufgespannten Segeln das Schiff ans Ufer bringen. Es ist gut zu eifern, wenn wir im Guten eifern, in den Grenzen des Guten, sowohl was das Thema angeht, als auch was unsere Herzenshaltung angeht und auch die Mittel, die wir gebrauchen, indem wir eifern. Darum lass uns noch drei Anwendungen hier herausnehmen. Zum einen, lass Christus in dir Gestalt gewinnen. Bist du mit Christus verbunden? Glaubst du an ihn? Vertraust du dich ihm an? Egal, was du tust, ob du all dein Geld an christliche Werke spendest, deine ganze Zeit gebrauchst für Missionsprojekte oder mit deiner Kraft versuchst, dich so streng an alle Regeln zu halten, oder sogar noch welche hinzuzufügen, sodass alle denken, wow, das muss ein entschiedener Christ sein. Sein Eifer überragt ja alle. Wenn Christus nicht in dir lebt und du nicht ganz allein auf das vertraust, was er getan hat und was er gelitten hat und was er stellvertretend für dich vollbracht hat, anstatt was du tust und was du leidest und was du vollbringst, dann ist all deine Mühe und all dein Eifer vollkommen nutzlos und du betrügst dich nur selbst. Dann ist dein Eifer stolz und selbstgerecht. Ein Eifer, der nicht gut ist. Christus gewinnt Gestalt in dir, wenn du all dein Vertrauen auf dich selbst aufgibst und dich im Glauben an Jesus anvertraust. Und sagt, alle meine Gerechtigkeit ist in Christus. All meine Heilssicherheit ist in Christus. Alle Kraft, um irgendetwas Gutes zu tun, kommt aus Christus. Er hat das Gesetz Gottes vollkommen gehalten und erfüllt. Er hat sein sündloses Leben als Schlachtopfer am Kreuz geopfert, um deine Sünden zu bezahlen. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren und bringt jeden, der zu ihm kommt, in wahre Gemeinschaft mit Gott dem Vater durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist formt in uns den Gehorsam und die Gesinnung und den Eifer und die Kraft dafür, die vor Gott wohlgefällig ist. Wir können mit unserem Eifer in natürlicher Kraft diesen geistgeführten Eifer niemals ersetzen oder darauf hinarbeiten. Nämlich einen Eifer, der auf der Gnade in Christus gründet und aus der Liebe zu ihm entsteht. Lass Christus in dir Gestalt gewinnen. Und dann sei eifrig im Guten. Christus ist gestorben, heißt es in Titus 2, damit er sich ein Volk des Eigentums reinigt, das eifrig ist in guten Werken. Ja, von uns wird ein Eifer verlangt. Christen sollen eifrig sein, eifern für das Gute. Aber wahrscheinlich ist das erste Beispiel, das dir bei christlicher Eifer in den Sinn kommt, schon ein falsches. Paulus gibt uns hier ein Vorbild für christlichen Eifer, der von vielen verspottet wurde. Der uns vielleicht nicht als erstes in den Sinn kommt, wenn wir denken, oh ja, ein Vorbild für christlichen Eifer. Er schien schwach und unansehnlich und wenig heldenhaft. Doch hier sehen wir einen Eifer zum Guten, demütig und liebevoll, leidensbereit und ausdauernd. Sei eifrig im Guten. Das heißt, bezeuge die Wahrheit Christi in dem, was du sagst und wie du lebst. Eifert nach Gelegenheiten, von Jesus Zeugnis zu geben. Mir sagte neulich ein Pastor, er findet es so demütigend, die Zeugen Jehovas zu sehen. Denn sie sind so eifrig in der Evangelisation. Darin sind sie uns doch so ein Vorbild. Und ich sagte zu ihm, nein, sind sie absolut nicht. Da ist nichts vorbildlich daran, denn sie tun das aus einem sklavischen Geist. Ihr Eifer ist überhaupt kein Vorbild, denn es geschieht aus Zwang und in Furcht und in Vertrauen auf die eigene Kraft. Das ist gerade der Eifer, vor dem uns die Bibel warnt. Aber ein Eifer im Guten geschieht im Glauben und in der Liebe zu Christus, der wirklich ansteckend ist. In 2. Korinther 9 schreibt Paulus den Korinthern, dass die Weise, wie sie für die Jerusalemer Gemeinde Geld gesammelt haben, andere so richtig ermutigt hat. Euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Und wisst ihr, was der Unterschied ist? Von anreizen und drängen? Diese Leute, sie schauten auf die Korinther und sagten nicht, oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich fühle mich so schuldig, die haben mehr gegeben als wir, dabei sind sie doch weniger Gemeindeglieder, jetzt müssen wir das irgendwie aufrechnen. Nein. Oh wow, schaut einmal, mit was für einer Freude sie hier gegeben haben. Und es reizt mich an. Oh, ich kann dem Herrn auch so dienen. Und das ist der Eifer, der Gott gefällt. Lass nicht zu, dass von dir gesagt wird, oh, seit er verstanden hat, dass Gesetzeswerke nicht retten, ist er träge und leidenschaftslos und untreu geworden. Ja, der auferstandene Christus ruft auch uns auf. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tue Buße, Offenbarung 3, Vers 19. Tue Buße von deinem Eifer, wenn dein Eifer sich auf eine falsche Sicherheit stützt. Wie Reichtum oder Ansehen. Oh, dafür kann ich eifern. Wenn dein Eifer einen falschen Gegenstand zum Hauptthema macht, wie Gesetzlichkeit oder sozialer Aktivismus. Tue Buße, wenn du deinen Eifer in einer sündigen Weise auslebst, in Stolz und Bitterkeit, in Verachtung oder Selbstsucht. Aber sei eifrig im Guten. Sei eifrig in dem, wie Christus in dir Gestalt gewinnt. Und zuletzt, lass dich nicht von falschen Eiferern betören. Ich habe es anfangs gesagt, Eifer kann unglaublich faszinierend und auch motivierend sein. Du siehst da einen Christen, der scheinbar so für eine Sache brennt und das hat etwas Mitreißendes. Aber die Bibel warnt davor, es gibt einen Eifer, sogar einen Eifer für Gott. Und Paulus sagt in Römer 10, aber ohne Erkenntnis. Sie haben einen Eifer für Gott, aber ohne Erkenntnis. Ich erinnere mich auf dem theologischen Seminar, wo ich studiert habe. Da gab es völlig liberale und bibelkritische Aussagen. Und sie wurden entschuldigt mit der Beobachtung, ja, aber der Professor ist doch so eifrig für den Herrn. Schau doch mal, was er alles tut für den Herrn. Er tut so viel, er gibt sich so leidenschaftlich in das Thema. Nun, übertrumpfen unsere Emotionen oder der Eifer unserer Taten, die Wahrheit der Lehre? Wir hörten von einem deutschen liberalen Alttestamentler, der so eine Freude daran hatte, die Bücher des Alten Bundes auseinanderzunehmen und so ein Buch verschiedenen Redaktionen und Autoren innerhalb dieses Buches zuzuordnen, sodass das irgendwie alles keinen Zusammenhang mehr hat. Und um von seiner Frömmigkeit und Glaubwürdigkeit zu überzeugen, hieß es dann, er hat sogar einen Schützengraben im Krieg noch weiter an seinem Buch geschrieben. So wichtig war es ihm. Seht einmal, was für einen Eifer er hatte. Und das macht einen Eindruck auf die Studenten. Oh, wenn ihnen das so ein wichtiges Thema war, dann muss da ja irgendwie was hinterstehen. Es ist so verführerisch, Menschen zu sehen, die wirklich mit Eifer und Hingabe einer Sache nachgehen, dass es uns so leicht dazu verführt, die Sache selbst gar nicht mehr zu prüfen. Freunde, ein fehlgeleiteter Eifer ist sehr gefährlich, weil er den Anschein von geistlicher Kraft trägt und ist doch eigensinnig und schlecht. Paulus sagt, sie haben einen Schein von Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Lass dich auch nicht von falschem Eifer betören, die ein Thema aufnehmen, das an und für sich gut ist, aber es mit großem Eifer für über alle anderen Themen stellen. Ja, wir wollen, dass Abtreibung gehindert wird in diesem Land. Dass Eltern mehr Freiheit haben, ihre Kinder zu erziehen und auszubilden. Dass Ehe als Verbindung von Mann und Frau allein verstanden wird. Dass es nur zwei Geschlechter gibt. Dass der Jugendschutz bei Medien nach rechter Moral angehoben wird. Und so weiter. Ich könnte noch viele Themen nennen. Das ist alles richtig und gut. Beten dafür, setzen uns dafür ein, in der einen oder anderen Weise. Aber wenn diese Themen es sind, die deinen ganzen Eifer ausmachen, die dein ganzes Denken und Streben bestimmen, diese Dinge es sind, die für dich allein gute Werke ausmachen oder sogar christliche Mission, oh, dann ist dein Eifer nicht mehr gesund. Dann machst du ein Nebenthema zum Hauptthema. Lass dich nicht betören. Halte Christus im Gedächtnis. Lass ihn Gestalt gewinnen in deinem Denken und Handeln und lass das deinen christlichen Fokus sein, dass Menschen neues Leben erfahren im Glauben und wachsen in der Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Dazu helfe uns Gott. Amen.